Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen heute.
Spaßfaktor. Google stellt auf seiner Hausmesse I.O. Gimmicks und Gadgets vor. Huckepack. KI-Module sollen die Prozessoren in den Pixel-Smartphones unterstützen. Trostpflaster. Die Breitbandszene will Satelliten-Internet als Behelfslösung anbieten dürfen. Und das digitale Logbuch. Eierpixel.
In Kalifornien ging vor wenigen Stunden Googles Entwicklerkonferenz I.O. zu Ende. Sie fand seit 2019 erstmals wieder als Präsenzveranstaltung statt, bei der sich App-Entwickler und Dienstanbieter vor Ort informieren konnten. Und dazu sind ja solche Entwicklerkonferenzen eigentlich auch gedacht, dass die Geschäfts- und Technologiepartner des Veranstalters erfahren, wo es lang geht und mit welcher Technik sie es künftig zu tun haben werden. Doch weil solche Gelegenheiten günstig sind, werden dabei dann häufig auch Produkte und Services für Endverbraucher vorgestellt. Achim Killer in München, Sie haben die I.O. für uns als Hybridveranstaltung, also online, verfolgt. Gab es denn was Schönes zu sehen?
Oh ja, das war die ganz große Gimmick- und Gadget-Show. Hatte durchaus Apple-Niveau. Totschicke Gerätchen, die verblüffende Dinge können. Man setzt sich so eine smarte Brille auf und plötzlich versteht man Sprachen, die man nie gelernt hat. Pixelbuds sind gezeigt worden, so drahtlose Ohrhörer wie die AirPods von Apple und auch in der gleichen Preisklasse. Die rechnen die Umgebungsakustik heraus. Da ist man dann allein mit der Musik. Und dann hat der Hardware-Chef Rick Osterloh noch eine eigene Pixel-Smartwatch angekündigt.
Das hört sich jetzt eher nach einer Marketingveranstaltung für die Hausmarke Pixel an, als nach einer Entwicklerkonferenz.
Ja, Google hat künftig jede Menge Hardware im Angebot. Aber das große Thema für den Konzern ist natürlich maschinelles Lernen. Und das war auch auf der I.O. wieder so. Und die Gadgets, die gezeigt worden sind, sind fast alle lernfähig. Also verfügen über künstliche Intelligenz.
Okay, dann hören wir uns doch mal an, wie sich dieses Thema durch die Konferenz gezogen hat.
With advances in machine learning,
je lernfähiger diese Supercomputer in unseren Taschen werden, desto mehr können sie für uns tun.
So formuliert es Google Vice President Samir Samad. Mit Supercomputer meint er Smartphones, die mit mehreren Prozessorkernen rechnen, sowie selbstverständlich auch die hauseigenen Pixel-Handys. Dafür hat Google eigene Chips entwickelt, die neben Rechenkernen auch spezielle Verarbeitungseinheiten für das maschinelle Lernen integrieren. Tensor nennt Google solch ein System on a Chip. Es steckt auch im jetzt vorgestellten Mittelklasse-Handy Pixel 6a. Google-Chef Sundar Pichai weist auf die Vorteile hin, wenn künstliche Intelligenz an Bord ist.
Some more processing can actually happen locally on device.
Mehr Daten können vom Gerät selber verarbeitet werden. Googles Tensor-Chips sind ein großer Schritt in diese Richtung. Sie bringen unsere besten KI-Fähigkeiten, einschließlich der besten Spracherkennung, die wir entwickelt haben, direkt auf eure Telefone. Das ist ein großer Schritt in Richtung Sicherheit.
Die Tensor-Chips stecken bereits in den aktuellen Pixel-Phones. Auch in künftigen Modellen sollen sie verbaut werden. Und ein Pixel-Tablet mit KI an Bord kündigt Google für nächstes Jahr an. Ein weiteres Einsatzgebiet könnte eine Augmented Reality-Brille sein, quasi eine Neuauflage von Google Glass. Der CEO zeigt gegen Ende seiner Keynote einen Prototyp, der sich kaum von einer gewöhnlichen Brille unterscheidet. Die Datenbrille erfasst, was ein Gesprächspartner sagt, verschriftlicht es und übersetzt es bei Bedarf, um den Text schließlich in das Gesichtsfeld ihres Trägers zu projizieren. Das alles geschieht in Echtzeit.
Die Sprache ist entscheidend, um miteinander in Verbindung zu treten. Aber jemanden zu verstehen, der eine andere Sprache spricht, oder als Tauber einer Konversation zu folgen, ist eine echte Herausforderung.
Erläutert Sundar Pichai. Im Web will Google unter anderem seine Office-Software um KI-Funktionen erweitern. So werde das Schreibprogramm Docs künftig lange Texte eigenständig inhaltlich zusammenfassen können, also erkennen, worum es dabei geht und was davon wichtig ist. Seinen automatischen Übersetzungsdienst Translate hat Google um 2 Dutzend Sprachen erweitert. Und ein neuer Service ermöglicht es Kreativen, einen vielleicht inspirierenden Dialog mit einem KI-System zu führen. Und schließlich kündigt Vizechef Brian Rakowski noch die nächste Generation lernfähiger Smartphones an.
On the inside, Pixel 7 und 7 Pro.
Pixel 7 und Pixel 7 Pro wurden so gestaltet, dass sie sich an den Nutzer anpassen. Deshalb verwenden sie die nächste Generation unserer Tensor-Chips für KI-Anwendungen für Sprache, Foto, Video und Sicherheit.
Google stellt auf seiner Entwicklerkonferenz eine Vielzahl von neuen Geräten vor. Trotzdem sagen Sie, Achim, es sei mehr als eine Verkaufsveranstaltung gewesen?
Ja. Google hat ja selbst sehr viel eingekauft in letzter Zeit. Unternehmen, Fitbit, der Hersteller von Fitness-Trackern, ist da ein besonders großer Brocken. Den hat sich Google gut 2 Milliarden kosten lassen. Und diese ganzen Einkäufe, die müssen jetzt eben ins bestehende Angebot von Google integriert werden. Auch betriebswirtschaftlich, vor allem aber technisch. Und da wollen das Ökosystem, Entwickler und User jetzt halt schon mal ein paar Piloten sehen. Inhaltlich aber ging es um KI. Ich meine, die meisten gezeigten Gadgets und Services, die sind ja tatsächlich smart im Sinne von lernfähig und heißen nicht nur so. Wegen der vielen Einkäufe ist auch die Kompatibilität von verschiedenen Geräten für Google ein ständiges Thema. Auf der I.O. ist dabei vorwiegend um Android gegangen, Telefone und Tablets unter Android 13. Die können besonders gut miteinander, das ist gezeigt worden. Aber Google hat ja auch noch Chrome OS für Netbooks und Wear OS für smarte Uhren.
Und warum steigt jetzt Google in das Geschäft mit Smartwatches ein? Was sagen Sie dazu?
Ich glaube nicht, dass Google wirklich ins Geschäft mit Smartwatches einsteigt. Googles Geschäft ist das mit Daten. Und in der Datenökonomie, da ist eben das Internet der Dinge der Markt der Zukunft, der Beschaffungsmarkt der Zukunft. Google dominiert im Web und auf Handys. Wer im Internet der Dinge im großen Stil Daten abgreifen kann, das ist aber noch nicht ausgemacht. Und da ist eine eigene Smartwatch halt, ja, in der Politik würde man sagen, ein Signal dafür, dass Google hier Ansprüche hat.
Und was will denn Google mit den Pixel-Phones mit eigener KI signalisieren?
Ja, das wäre so rechts blinken und dann links ausscheren. Ein Zeichen für Privatsphäre und Datenschutz von Google. Ja, die Botschaft hört man wohl. Das hat Huawei schon vor 4 Jahren probiert und ein Handy mit eigener KI auf den Markt gebracht. Ebenfalls ein Unternehmen, dem viele nicht trauen. Hätte was für saubere Unternehmensimage abgeben können, hat aber nicht funktioniert.
Wobei es doch sicherlich sinnvoll ist, seine Privatsphäre zu schützen und sensible Daten mit dem eigenen Smartphone zu verarbeiten, anstatt sie in die Cloud zu schicken.
Ja, ist sinnig. Aber auf dem Android-Handy bringt es halt nicht viel. Da fließen so viele Daten ab, dass es eigentlich egal ist, ob es noch ein paar mehr oder weniger sind. Ich meine, so ein Gadget gehört einem zwar, man hat ja bezahlt dafür und verwendet es, aber nur als gewöhnlicher User mit eingeschränkten Rechten. Und der große Admin, der auf alles Zugriff hat und Handy und Daten unter seiner Kontrolle, der sitzt in Mountain View.
Über das Metaversum, Achim, haben wir noch gar nicht gesprochen. Aktuell das Top-Thema, wenn es um die Internetwirtschaft geht. Welche Pläne hat denn Google damit?
Dazu ist nichts gesagt worden. Zumindest habe ich nichts gehört. Es ist ja so, dass dieses Metaversum quasi eine plattformübergreifende Parallelwelt werden soll. Das wollen die einschlägigen Internetkonzerne aber eigentlich nicht wirklich. Die würden es sicherlich viel lieber sehen, wenn ihre jeweils eigene bestehende Plattform zum Metaversum expandieren würde, ohne die anderen. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass man bei Facebook, jetzt Meta, weiterhin viel darüber reden wird und Google derweil leise ein eigenes, ein proprietäres Metaversum baut. Die Technik, die auf der I.O. gezeigt worden ist, Augmented Reality und leistungsfähige Mobilgeräte als Zugang zur virtuellen Realität, die wäre dafür sicherlich recht nützlich.
Achim Killer berichtete über die Google-Entwicklerkonferenz I.O. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Diese Woche war eine wichtige für die Breitbandbranche in Deutschland, denn zum einen fand in Köln die Angacom statt, eine Kongressmesse, die zu den wichtigsten Diskussionsforen der deutschen Internetzugangsanbieter gehört. Zum anderen beschäftigte sich der Digitalausschuss des Deutschen Bundestages am Montag mit der Telekommunikationsmindestversorgungsverordnung, die ja letzte Woche von der Bundesregierung beschlossen wurde. Mindestens 10 Megabit pro Sekunde Download, 1,7 Megabit pro Sekunde Upload und eine Verzögerung von weniger als 150 Millisekunden. Das soll ein Internetzugang mindestens schaffen müssen. Während Verbraucherschützer das niedrige Tempo kritisieren, befürchten die Breitbandanbieter, dass genau diese Kriterien ein Angebot mit Satelliteninternet unmöglich machen. Warum aber in der Breitbandbranche derzeit so heftig über Satelliteninternet diskutiert wird, das habe ich Sven Knapp vom Verband Breitbandkommunikation BREKO gefragt.
Wir sprechen ja gerade über die Telekommunikationsmindestverordnung, weil es seit 1. Dezember 2021 im neuen Telekommunikationsgesetz einen Rechtsanspruch für alle Bürgerinnen und Bürger gibt auf eine Internetgrundversorgung. Und dabei spielt jedenfalls aus unserer Sicht auch Satelliteninternet eine wesentliche Rolle, um den Bürgerinnen und Bürgern möglichst schnell eine Internetgrundversorgung bieten zu können.
Aber das ist aus Sicht der normalen Menschen vielleicht etwas verwirrend, weil die Erwartung ist ja eigentlich, dass sie Glasfaser legen und nicht, dass sie Satelliteninternet anbieten, was in den Augen sehr vieler Menschen eine sehr teure, manchmal auch sehr, sehr umständliche und langsame Art der Internetversorgung ist.
Das ist richtig. Also die Diskussion ist, glaube ich, für die Bürgerinnen und Bürger nicht leicht greifbar. Klar ist, unser Anspruch ist, Deutschland flächendeckend mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Nur das geht nicht von heute auf morgen. Da sind umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig. Und die neue Bundesregierung hat sich ein klares Ziel gesetzt, Glasfaserausbau für alle. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat das nochmal konkretisiert in Eckpunkten für eine Gigabit-Strategie. Bis 2030 soll jeder Bürger, jede Bürgerin in Deutschland die Möglichkeit haben, einen Glasfaseranschluss nutzen und buchen zu können. Und bis dahin ist aber noch ein weiter Weg. Das heißt, nicht jede Bürgerin, nicht jeder Bürger kann zur gleichen Zeit davon profitieren. Und für die Übergangszeit brauchen wir auch Lösungen, insbesondere in ländlichen Räumen, in abgelegenen Einzellagen. Und da spielt der Satellit eine wesentliche Rolle, weil Satelliteninternet eben sehr schnell verfügbar ist und von der Leistungsfähigkeit auch in den letzten Jahren deutlich Fortschritte gemacht hat.
Wie soll das denn konkret funktionieren? All die, die fernab von irgendeiner Glasfaser liegen oder von einer leistungsstarken Internetversorgung, die werden dann von ihrem Breitbandversorger mit Satelliteninternet mit einer Schüssel ausgerüstet? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Man muss ja zuerst differenzieren. Wir haben ja praktisch einen Dreiklang, wenn man sich den Ausbau betrachtet. Zum Ersten haben wir den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen finanzieren den Glasfaserausbau in Deutschland. Daneben gibt es umfangreiche Förderprogramme, um insbesondere auch ländliche Regionen, die heute noch schlecht versorgt sind, mit schnellem Internet zu versorgen. Und dann gibt es eben diese Regelung zum Universaldienst, die ja aktuell jetzt auch in der Politik diskutiert wird. Und da geht es eben um Haushalte, die momentan ja praktisch noch gar keine nutzbare Internetverbindung verfügen. Und für diese wenigen Haushalte, wo auch die Leitungslängen, wenn man jetzt kabelgebunden ausbauen würde, sehr, sehr lang sind, das heißt sehr, sehr umfangreiche Tiefbaumaßnahmen notwendig wären, für diese Haushalte kann der Satellit eine aus unserer Sicht gute Übergangslösung sein.
Nun hat ja die Bundesregierung gerade erst die TK-Mindestversorgungsverordnung erlassen, also eine Regelung, die sagt, was mindestens an Internet herbeigeschafft werden muss, wenn jemand eben halt Internetanschluss haben will. Die Vorgaben, die da drin sind, 10 Megabit pro Sekunde Downloadgeschwindigkeit beziehungsweise 1,7 Megabit pro Sekunde Uploadgeschwindigkeit und 150 Millisekunden Latenz, die würde man als wenig ambitioniert beschreiben. Die Verordnung ist technologieneutral geschrieben. Da steht also nicht drin, womit man diese Ziele erreichen muss. Und dennoch sagt der BREKO und andere Verbände, das ist gegen Satelliteninternet. Das müssen Sie uns erklären.
Zunächst mal ist es vollkommen richtig. Das ist keine ambitionierte Zielsetzung. Aber das ist auch rechtlich vorgegeben, dass es wirklich nur um eine Internetgrundversorgung geht. Die letzte Bundesregierung, die diese Regelung auf den Weg gebracht hat im neuen Telekommunikationsgesetz, hätte auch die Möglichkeit gehabt, deutlich ambitioniertere Ziele zu formulieren, dann aber nur bei einer Lösung, wo dann auch der Staat die entsprechenden Anschlüsse subventioniert. Jetzt hat sich die letzte Bundesregierung dagegen entschieden. Wir sprechen über eine absolute Internetgrundversorgung, ein sogenanntes Internetsicherheitsnetz. Und insofern sind die Werte entsprechend, ja, man kann sagen, wenig ambitioniert oder auch niedrig, die da festgelegt wurden. Und wir sind trotzdem der Meinung, dass die Bandbreitenvorgaben durchaus angemessen sind, weil das Ganze orientiert sich ja an bestimmten Diensten, die letztlich bei den Bürgerinnen und Bürgern verfügbar sein müssen. Wir sprechen hier über Videotelefonie, über normale Telefonie, über die Standard-Internetanwendungen. Teleheimarbeit soll auch möglich sein. Also auch mit Blick auf die Pandemie hat man da durchaus auch Dinge im Blick gehabt, die man vor 2 Jahren vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn man sich die Bandbreitenvorgaben anschaut, ist das aus unserer Sicht durchaus angemessen. Aber, jetzt komme ich auch zu Ihrer Frage zurück, die Latenzzeiten sind so ein Stück weit das Problem, weil wir sprechen ja nicht von dem Satelliteninternet. Es gibt unterschiedliche Satellitenkonstellationen. Es gibt Satelliten, die sind näher an der Erde. Das sind die sogenannten LEO-Satelliten, wie zum Beispiel Starlink von Elon Musk. Und es gibt geostationäre Satelliten mit etwas weiterer Entfernung zur Erde. Und da ist eine Latenz von 150 Millisekunden nicht möglich. Wir sprechen da eher über eine Latenz von 350 Millisekunden. Was aber im Ergebnis, und wir haben uns das auch in der Praxis angeschaut, wie das Ganze funktioniert über Satellit, zu keiner wirklich spürbaren Einschränkung bei den üblichen zur Verfügung gestellten Diensten führen wird. Insofern sagen wir, diese Latenzanforderung ist zu ambitioniert, die ist zu niedrig angesetzt. Auch mit einer höher angesetzten Latenz können die geforderten Dienste in vergleichbarer Qualität gewährleistet werden.
Lange Zeit war es ja so, dass im Thema Breitbandausbau der größte Anbieter, die Deutsche Telekom, heftig dafür kritisiert wurde, dass sie eben halt bestehende Lösungen sehr stark ausgebaut hat, sehr stark darauf gesetzt hat, ihr Kupfernetz bis zur letzten Möglichkeit zu nutzen. Nun kommen die Breitbandversorger um die Ecke und sagen, wir müssen, solange wir eben halt nicht überall hin Glasfaser legen können, dann eben halt auf solche Lösungen wie zum Beispiel Satelliteninternet zurückgreifen mit all den Einschränkungen, die es hat und die dann teilweise noch nicht mal die Mindestversorgungsverordnung matchen würden. Ist das nicht ihrerseits wiederum auch sehr unambitioniert?
Das sehe ich nicht, weil unser Ziel ist ja, einen flächendeckenden Glasfaserausbau in Deutschland zu erreichen. Und der wird uns aber nicht von heute auf morgen gelingen. Das sind umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig. Und in den letzten 2-3 Jahren gab es eine sehr starke Entwicklung im deutschen Markt. Wenn man schaut, wie viele Anschlüsse in den letzten Jahren gebaut worden sind, sehen wir einen deutlichen Fortschritt. Und wenn man auch darauf blickt, was in den nächsten Jahren von den Unternehmen in den deutschen Markt investiert werden soll, in den Glasfaserausbau investiert werden soll, sprechen wir über 50 Milliarden Euro, die von den Unternehmen kommen werden und in den Glasfaserausbau fließen werden. Aber es kann nicht überall gleichzeitig in Deutschland gebaut werden. Die Baukapazitäten sind beschränkt. Es ist immer nur möglich, eine gewisse Anzahl von Glasfaseranschlüssen pro Jahr zu bauen. Und deswegen sprechen wir beim Glasfaserausbau ja auch nicht über einen Sprint, sondern über einen Marathon mit Blick darauf, dass wir möglichst bis 2030 wirklich alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit Glasfaser versorgt haben. Aber dahin wird es auch Bürgerinnen und Bürger geben, die eben noch etwas länger warten müssen, um denen möglichst schnell, unkompliziert eine gute Übergangslösung zu bieten, kann eben auch der Satellit helfen. Auch wenn das vielleicht am Anfang etwas paradox klingen mag.
Die Vorgaben der Netzagentur, dass Internet erschwinglich sein soll, ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen und auch nicht ganz unbegründet, weil es wäre ja ein Nachteil, wenn man in der Stadt Internet quasi kostenlos hinterhergeworfen bekommt im übertragenen Sinne und auf dem Land dann dafür viele Euros bezahlen muss. Kann da in dieser Situation die Lösung nicht einfach heißen, ausbauen, ausbauen, ausbauen?
Also dieses Motto ausbauen, ausbauen, so schnell wie möglich, gilt heute schon und gilt mehr denn je, weil alle Unternehmen in Deutschland, inklusive mittlerweile auch der Deutschen Telekom, setzen auf den Glasfaserausbau bis in die Gebäude, bis in die Wohnungen. Und insofern wird am absoluten Maximum der verfügbaren Baukapazitäten in Deutschland heute schon gebaut. Aber Sie müssen sich einfach anschauen, es gibt Regionen, die sind leichter anzubinden, weil die Wegstrecke, die im Tiefbau zu gehen ist, geringer ist. Und es gibt Einzellagen in Deutschland, wo es eben deutlich schwieriger ist. Und für diese Einzellagen braucht man zumindest mal eine Übergangslösung, bis dann auch dort der Glasfaserausbau hinkommt. Weil das, die politische Zielsetzung, wirklich Glasfaser für alle, erreichen wir nicht dadurch, dass die Unternehmen jetzt verpflichtet werden, zu einzelnen Anschlüssen einen Glasfaseranschluss hinzubauen, sondern dadurch, dass wir in erster Linie einen eigenwirtschaftlichen Ausbau setzen, im zweiten Schritt sinnvoll und ergänzend fördern. Auch da führen wir gerade Diskussionen mit der Bundesregierung, was ist eine sinnvoll ergänzende Förderkulisse, die letztlich auch dort ansetzt, wo der Nachholbedarf am größten ist. Und wo das alles nicht hilft, da hilft dann die Internetgrundversorgung und der Rechtsanspruch weiter. Insofern bin ich sehr optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren deutliche Fortschritte in Deutschland im Glasfaserausbau sehen werden.
Das war Sven Knapp vom Bundesverband Breitbandkommunikation BREKO über Satelliteninternet für die Breitbandversorgung in Deutschland.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 67511.
Alles wiederholt sich.
Google Glass? 10 Jahre her, wurde doch nichts wegen Datenkrakerei.
War aber ein schönes Protz-Tamagotchi. Ich hab noch ein anderes. Hör mal. Was ist das?
Weiß nicht.
Mit Kette war Opas Stolz.
Rennrad? Beinahe hätte ich gesagt, eine olle Eieruhr.
Taschenuhr mit Kette. 100 Jahre alt. Diese Uhr funzt noch und ist nachhaltiger als alle unsere anderen Tamagotchis.
Ich hab keins.
Hast du sterben lassen nach der Schule, wa?
Na und? Was ist am Tamagotchi nachhaltig?
Na, der Chip da drinne. Die Autoindustrie hat gerade dringenden Chipbedarf.
Knacki, aber doch nicht von alten, toten Tamagotchis.
Vielleicht von der künftigen Pixel Watch oder Pixel Buds oder die Tablets, die Phones oder diese Brille, die alles übersetzt, was du sagst.
Alles?
Alles. Brauchst nicht mal ein Weckwort. Wenn's nach mir ginge, ist eh alles weg, was du sagst. Auch ohne Weckwort für die Chatkontrolle mit Alexa, Siri und Google.
Moment. Würden die mithören, müsste es doch auch einen großen Datenfluss geben. Das haben Wissenschaftler doch getestet und keinen Datenfluss gemessen.
Sagt ja niemand was vom ständigen Datenfluss. Reicht doch, wenn du zusätzlich zum Weckwort noch ein paar andere heimliche Weckwörter drin hast. Da reichen dann winzige Metadaten, dass du so ein Wort sagst. Und wenn noch ein paar andere verdächtige Stichwörter dazukommen, dann...
Heißt das, wenn ich meinen Kindern abends gruselige Andersen-Märchen vorlese oder Krimis,
wenn
dann...
Wenn deine Smartwatch dabei erhöhte Herzfrequenz und Schweißausbruch meldet...
Dann kombiniert also eine künstliche Intelligenz, ich sei Terrorist?
Künstliche Intelligenz? Dafür reicht eine dumme Mustererkennung.
Was erkennt die?
Ob's das Märchen gibt, das du vorliest, oder ob du ein Märchen erzählst, dass der Schweiß an deiner Smartwatch vom Sport ist.
Dann war Ur-Ur-Opa total unsportlich.
Woher willst du denn das wissen?
Natürliche Intelligenz. Meine natürliche Intelligenz, die Uhr, verrät das. Wär Ur-Ur-Opa sportlich, wäre sie kaputt und hätte längst ausgetickt.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Beim Eurovision Song Contest gibt es einen europaweiten 5G-Fernsehtest. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Der Südwestrundfunk wird sich im Rahmen des Testlaufs 5G Media to Go an der Übertragung des Finales des Eurovision Song Contest beteiligen. Wie die Landesrundfunkanstalt mitteilte, soll der europaweite Test zu 5G-Broadcast mit nicht öffentlich erhältlichen Smartphone-Prototypen von Qualcomm und Netzinfrastruktur von Rode und Schwarz laufen. Zusammen mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus Italien, Österreich und Frankreich wird der SWR das Live-Fernsehprogramm des heute Abend stattfindenden Finales über sein 5G-Broadcast-Testnetz ausstrahlen. Ziel sei, ein kostengünstiges lineares Medienangebot auch für portable und mobile Endgeräte unter eigenem Netzbetrieb anbieten zu können.
Die EU und Japan schließen eine digitale Partnerschaft.
Die Europäische Union und Japan haben eine Partnerschaft zur Entwicklung von digitalen Technologien, Cybersicherheit und künstlicher Intelligenz ins Leben gerufen. Die digitale Partnerschaft sei die erste dieser Art zwischen der EU und einem anderen Land, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Tokio im Anschluss an ein Gipfeltreffen.
Internetkonzerne sollen gegen Kinderpornos vorgehen müssen.
Internetdienste sollen einem Entwurf der EU-Kommission zufolge verpflichtet werden, gegen Kinderpornografie vorzugehen. Konzerne wie Google und Meta sollen demnach entsprechende Bilder sowie Videos melden und löschen. Die Regelung soll auch für Provider und Messenger-Dienste gelten, deren End-zu-End-Verschlüsselung damit möglicherweise aufgeweicht werden müsste. Kritiker fürchten, dass die EU das Thema der sexualisierten Gewalt nutzt, um die Privatsphäre einzuschränken. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat Widerstand gegen das Vorhaben angekündigt.
Vodafone will mehr Datenübertragungen im TV-Kabelnetz bieten.
Der Konzern gleicht das bislang regional unterschiedlich genutzte Frequenzspektrum ab August 2022 netzweit an. Durch eine Umbelegung der Frequenzen von TV- und Hörfunksendern soll eine höhere Datenübertragungsrate im Kabelnetz erreicht werden. Zahlreiche TV-Sender und Hörfunkprogramme erhalten dadurch eine neue Frequenz.
Die G7-Staaten wollen der Ukraine beim Kampf gegen Cyberangriffe helfen.
Damit die Ukraine im Krieg gegen Russland besser gegen Cyberangriffe geschützt ist, wollen die G7-Staaten Hardware als Hilfe schicken. Dies ist auch ein Krieg im Internet und deswegen muss die Ukraine auch im Internet verteidigt werden, sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing, FDP, beim Treffen von G7-Ministern am Dienstag in Düsseldorf. Wissing stellte eine G7-Erklärung zur Cyberresilienz digitaler Infrastrukturen angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine vor, wie das Papier heißt. Demnach müsse in freien Gesellschaften die digitale Infrastruktur, Zitat, gegen böswillige Eingriffe und Einflussnahmen autoritärer Regime geschützt werden.
In England sollen Drohnen die Post zu abgelegenen Inseln fliegen.
Die Royal Mail will in den kommenden 3 Jahren bis zu 200 Drohnen kaufen, die auf mehr als 50 Routen, kleinen Inseln vor der britischen Küste, die Post bringen sollen. Nötig sei noch die Genehmigung der Flugaufsichtsbehörde CAA, teilte die britische Post diese Woche mit. Bei den Drohnen, die seit 1,5 Jahren getestet worden seien, handelt es sich um kleine, unbemannte Flugzeuge.
Sternzeit, 14. Mai. Montag früh ist Mondfinsternis. In der kommenden Nacht tritt der Vollmond in den Schatten der Erde ein. Ab 4.28 Uhr verdunkelt sich die Mondscheibe. Als erstes verschwindet der Bereich oben links. Um 5.29 Uhr ist der Mond komplett verfinstert und nur noch in schwachem rötlichen Licht zu sehen. Davon ist am hellen Morgenhimmel allerdings praktisch nichts mehr zu erkennen. Denn der Mond geht in der Mitte Deutschlands nur Minuten später unter. Und zugleich steigt die Sonne über den Horizont. Zur Mitte der Finsternis um 6.12 Uhr strahlt bereits die Sonne am Himmel. In ganzer Schönheit ist diese Mondfinsternis in Westafrika, im Atlantik sowie in weiten Teilen Amerikas zu sehen. In Europa herrscht derzeit eine ungewöhnlich lange Flaute an Mondfinsternissen. Erst Ende 2029 lässt sich wieder in voller Pracht bestaunen, wie unser Trabant durch den Erdschatten läuft. Morgen Nacht lässt sich in der Morgendämmerung immerhin verfolgen, wie der Vollmond am Südwesthimmel oben links etwas angeknabbert wird. So mancher Himmelsfan mag sich ein Szenario à la Karl Valentin wünschen. Bei der letzten Mondfinsternis war der Andrang zur Bogenhauser Sternwarte so groß, dass sich die Direktion genötigt sah, die Mondfinsternis einige Nächte zu verlängern, spottete einst der Münchner Komiker. Physikalisch ist das natürlich unmöglich. Eine totale Verfinsterung dauert maximal knapp 2 Stunden. In den Nächten auf Dienstag und Mittwoch steht zwar ein noch fast voller Mond am Himmel, aber gänzlich unverfinstert.
Wandel durch Handel, ein Auslaufmodell? Das wird gleich bei Streitkultur besprochen, um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.